in seiner Rheinischen Zeitung aufgenommen und bei dem Bild, was ich Ihnen schon gezeigt habe, das der junge Engels gemacht hat, da finden Sie ihn auch, das ist übrigens Bruno Bauer. Bruno ist der Verleger Wieland, der Edgar Bauer, der mit der Zigarette hier ist Stirner und dann kommen noch Mayen. Unbekannte heißt das wohl und Köppen, also jemand anderes. Ja, das ist unser Eigentum, gehört, wie soll man sagen, zu den großen Skandalen der Geschichte der Intelligenz. Das Buch ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Unverschämtheit. Und viele haben Stirner als einen kuriosen Wirrkopf abgetan. Andere haben in der Regel heimlich, ohne sich explizit auf ihn zu beziehen, haben aus diesem Buch ihren Honig gezogen. Und vieles von dem, was wir später bei Nietzsche wieder lesen werden, ist bei Stirner vorweggenommen. Man weiß auch, dass er Stirner gelesen hat und verschwiegen hat, aber das ist für Sartre, für Camus, für Heidegger, aber auch für viele postmoderne. Wer heute Stirner liest, der wird darin Passagen finden, die sich eigentlich wie eine vorgezogene Kritik des Marxismus lesen. Eine Kritik des Marxismus, die geschrieben wurde, bevor es den Gegenstand der Kritik überhaupt gab. Und dass man Stirner heute so lesen kann, das liegt an dem Umstand, dass Marx sein Denken in intimer Auseinandersetzung mit diesem Buch, dem Einzelnen und seinem Eigentum, in eine neue Form gebracht hat. Der Marx nach der Stirner-Lektüre ist nämlich ein ganz anderer als der vor der Stirner-Lektüre. Stirner markiert einen Bruch mit dem gesamten Hegelianismus. Es ist eine grundlegende Abrechnung und Marx folgt dieser Abrechnung und will diese Abrechnung mit einer weiteren Abrechnung überbieten. So kann man sagen, Max Stirner ist Geburtshelfer und böse Fee an der Wiege des Marxismus zugleich. Ich habe über diese Geschichte auch ein Buch geschrieben, was ein eigenes Schicksal hat. Dazu vielleicht ein paar Worte, das ist geschrieben in den 70er Jahren. Da wollte das keiner verlegen in der Bundesrepublik. Es erschien überhaupt gemacht und sucht sich zunächst mal in einem Selbstverlag mit kleiner Auflage. Die waren allerdings auch rasch verkauft. Der größte Teil dieser Arbeit gelangte auf Schleichwegen in den Osten über ein Prager Antiquariat in die DDR und dann von Dresden weiter nach Polen und die Sowjetunion und immer weiter nach Osten. Anfang der 80er Jahre besuchte mich damals in Göttingen die große alte Dame der chinesischen Marx-Forschung, Wu Daqiong aus Peking, die die Kulturrevolution überlebt hatte. Marx und Stirner, das war das Thema, sie war nämlich an der Übersetzung der Manuskripte zur deutschen Ideologie. 82 erschien dann diese Ausgabe unter dem Titel Gegenzüge im Materialis Verlag. Ich getaubert, diejenigen, die sich mit der Marx-Philologie auskennen, wissen Sie, dass Inge Taubert vom Parteiinstitut der SED für Marxismus-Leninismus an den Schriften von Marx bis 1848 ihr Leben lang geforscht hat. Sie hat mir auf einer Tagung im Jahr des Mauerfalls, war das im Karl-Marx-Haus in Trier, gestanden, sie habe diese Gegenzüge, habe sie, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber sie sagte, sie hat sie über 10 Jahre lang wöchentlich zur Hand genommen, um sie bei ihrer Arbeit an den Manuskripten der deutschen Ideologie zu widerlegen, aber sie hat mir dann schließlich im Kern zugestimmt, nämlich im Kern der Argumentation, dass das, was als deutsche Ideologie auf den Markt kommt, eigentlich in einer umgekehrten Reihenfolge ediert werden muss. Das große, lange Kapitel über Stirner steht am Anfang, dann kommen die anderen Kapitel, das Kapitel über Feuerbach ist das Ende eines Prozesses in 1,5 Jahren. Um diese Umorganisation der Manuskripte hat es einen großen Streit gegeben, gibt es noch. Und wenn der Band 5 der neuen Mega herauskommt, werden Sie feststellen, dass ich verloren habe. Es steht zwar im Vorwort alles richtig drin, aber man hat sich nicht getraut, die Manuskripte anders anzuordnen, obwohl das eigentlich nach den Editionsprinzipien hätte sein müssen. Und so hatte ich meine Probleme mit den Marxisten, aber auch die, die sich sehr um die Philosophie Max Stirners, oder man soll vielleicht besser sagen, um die Antiphilosophie von Max Stirner gekümmert haben und die Verteidigung sind, habe ich nicht ganz zufriedenstellen können. Zum Beispiel Bernd Laska, Bernd Alaska, der sehr viel gearbeitet hat, der sieht in mir jemand, der Max Stirner, nachdem er sich davon hat inspirieren lassen, wieder verdrängt hat. Nun, ich bin nicht sicher, ob er da recht hat. Jedenfalls lohnt sich diese Sachen von Laska. Das ist hier ein Artikel, den er 2000 in der Zeit geschrieben hat, nachzulesen. Die Sachen finden Sie sehr schnell über das Internet, wenn Sie den Namen Stirner oder Laska einlegen. Ja, meine Damen und Herren, so viel zur Vorgeschichte. Worum geht es in den Abrechnungen? Ich setze ein zunächst mit Stirners Humanismuskritik, dann kommt sozusagen der Nachvollzug. Marx wiederholt eigentlich diese Kritik. Sie bilden unterschiedliche Formen von Materialismusvorstellungen aus. Daraus entsteht ein bestimmter Typus von Gesellschaftskritik bei Stirner, der Marx zur schwierig wird. Und dann der Korridor, das wird ein enger Dialog zwischen den beiden sein, den wir minutiös nachverfolgen. Und am Ende werden wir einen ganz anderen Marx haben als den ich bisher behandelt habe. Ja, was Stirner Ende Oktober 1844 seinen junghegelianischen Kampfgefährten nun in diesem Buch Der Einzige und sein Eigentum zumutet, das ist eine ganz beunruhigende Desillusion. Alle wichtigen theoretischen Bezugspunkte der Gruppe werden, wie soll man sagen, einer Art theoretischem Massaker ausgeliefert. Der Glaube an die Avantgarde-Funktion der Vernunft, das von Bruno Mauer entwickelte Modell der Kritik, die Hoffnung auf eine Reform von Staat und Gesellschaft, die revolutionären Zielsetzungen von Sozialisten und Kommunisten, alles dies wird kritisiert und vor allem gleich die Grundlage der ganzen Debatte, nämlich jener aus der Kritik der Religion extrapolierte Mensch Feuerbachs, an dem Marx ja seinen ganzen Gesellschaftsbegriff aufgehängt hat. Ich zitiere Stirner: Den Gott aus seinem Himmel zu vertreiben und ihn der Transzendenz zu berauben, das kann noch keinen Anspruch auf vollkommene Besiegung begründen, wenn er dabei nur in die Menschenbrust gejagt und mit unvertilgbarer Immanenz beschäftigt. Und er schreibt weiter: Was gewinnen wir denn, wenn wir das Göttliche außer uns zur Abwechslung mal in uns verlegen? Sind wir das, was in uns ist, so wenig als das, was außer uns ist? Das heißt, in seiner Kritik meint er eine bloße Umkehrung oder Umstellung, das reicht noch lange nicht aus. Und er schreibt, ich zitiere: Ich bin weder Gott noch der Mensch, weder das höchste Wesen noch mein Wesen. Und darum ist in der Hauptsache einerlei, ob ich das Wesen in mir oder außer mir denke. Ja, wir denken auch wirklich immer das höchste Wesen in beiderlei Jenseitigkeit der innerlichen und äußerlichen zugleich. Denn der Geist Gottes ist nach christlicher Anschauung auch unser Geist und er wohnt in uns. Er wohnt im Himmel und wohnt in uns. Wir armen Dinger sind eben nur seine Wohnung. Und wenn Feuerbach noch die himmlische Wohnung des Welten zerstört und ihn nötig mit Sack und Pack zu uns zu ziehen, so werden wir sein irdisches Logis sehr überfüllt werden. Zitat Ende. Feuerbachs Umstände von der Theologie in die Anthropologie, von der Projektion Gottes auf den wirklichen Menschen, das ist für Stirner eine Illusion. Die Religion als einen projektiven Anthropomorphismus aufzudecken, damit ist wenig getan. Die Transformation des Heiligen in die profane Erde ist kein Fortschritt, im Gegenteil, sie wird immer überfüllter dadurch. Stirner attackiert überhaupt diese beruhigende Vorstellung von einem Gleichgewicht. Es gibt eine Entfremdung und eine Aufhebung der Entfremdung. Er attackiert das dialektische Modell, das dem Feuerbachschen Humanismus seiner Anthropologie zugrunde liegt. Niemals, so sein Gedanke, kann die Aufhebung der Entfremdung den gleichen Weg gehen wie die Entfremdung. Anders gesagt, diese alte magische Vorstellung, die Sie vielleicht kennen, nicht, was die Wunde schlägt, das heilt sie auch. Die magische Geborgenheit dieser Vorstellung ist für Stirner zerbrochen. Dieses Gleichgewicht von Entfremdung und Aufhebung der Entfremdung konstituiert sich, so Stirner, ich zitiere, um die Begriffsfrage, was ist der Mensch? Und Stirners Buch ist nun ein leidenschaftliches Plädoyer dafür, diese Frage nicht mehr zu stellen. Zitat: Der Mensch ist der letzte böse Geist oder Spuk, der täuschendste oder vertrauteste, der schlaueste Lügner mit ehrlicher Miene, der Vater der Lügen. Und der humanistisch-soziale, anthropologische, kritische Diskurs seiner Kampfgefährten, er hat fatale Konsequenzen. Zitat Stirner: Nicht genug, dass man die große Masse zur Religion abgerichtet hat, nun soll sie sich gar mit allem Menschlichen noch befassen müssen. Die Dressur wird immer allgemeiner und umfassender. Stirner stellt eine andere Frage, nicht die Frage, was ist der Mensch, sondern die Frage, wer? Wer? Das ist eine Frage, die in der Dialektik verboten ist. Was ist der Mensch? Bei dieser Frage, Zitat, suchte man den Begriff, um ihn zu realisieren. Bei wer ist es überhaupt keine Frage mehr, sondern die Antwort ist im Fragenden gleich persönlich vorhanden. Die Frage beantwortet sich von selbst. Und er erläutert dies am humanistisch-anthropologischen Diskurs der Feuerbachs und Bruno Bauers. Zitat: Wie nahe liegt die Meinung, dass Mensch und ich dasselbe sagen? Und doch sieht man zum Beispiel an Feuerbach, dass der Ausdruck Mensch das Absolute, die Gattung bezeichnen soll, nicht das Vergängliche, das Einzelne. Zitat: Dieser humanistische Diskurs bringt, wie er sagt, nur einen Fortschritt im religiösen und speziell im christlichen Gebiete. Keinen Schritt über dasselbe hinaus. Der Schritt darüber hinaus führt ins Unsagbare. Für mich hat die armselige Sprache kein Wort. Und das Wort, der Logos, ist mir bloßes Wort. Zitat Ende. Oder postmodern heißt das, Vernunft ist etwas Gesagtes. Die Proklamation des Menschen ist für Stirner überhaupt die letzte Konsequenz des Christentums. Keine Absage an das Christentum, ist die letzte Konsequenz. Es sei eine Täuschung zu glauben, ich zitiere, es, das Christentum, lege dem Ich einen unendlichen Wert bei, wie zum Beispiel in der Unsterblichkeitslehre, der Seelsorge und so weiter. Nein, diesen Wert erteilt es allein dem Menschen. Nur der Mensch ist unsterblich. Und nur weil ich Mensch bin, bin ich es auch. In der Tat musste das Christentum lehren, dass keiner verloren gehe, wie eben auch der Liberalismus, der Kommunismus, alle als Menschen gleichstellt. Aber jede Ewigkeit wie diese Gleichheit betraf nur den Menschen in mir, nicht mich. Nur als Träger und Beherberger des Menschen sterbe ich, wie bekanntlich der König nicht stirbt. Ludwig stirbt, aber der König bleibt. Ich sterbe, aber mein Geist, der Mensch, bleibt. Und dann im nachfolgenden Satz, gegen Marx gerichtet speziell, fährt Stirner fort, Zitat, Um mich nun ganz mit dem Menschen zu identifizieren, hat man die Forderung erfunden und gestellt, ich müsse ein wirkliches Gattungswesen werden. Zitat. Das ist sozusagen ein Aufstellen. Auch das noch. Auch noch Gesellschaftsmensch werden. Ja, das ist Stirners Humanismus. Wie geht Marx damit um? Marx folgt Stirner zunächst. Er wiederholt ihn, denn Stirner hatte ja ins Schwarze getroffen. Nach der Stirner-Lektüre gerät dieser gesamte anthropologische Diskurs ins Wanken. Engels, der das Buch zuerst gelesen hat, der schreibt spontan an Marx, ich zitiere, Stirner hat recht, wenn er den Menschen Feuerbachs wenigstens des Wesens des Christentums verwirft. Der feuerbachsche Mensch ist von Gott abgeleitet. Feuerbach ist von Gott auf den Menschen gekommen und so ist der Mensch allerdings noch mit einem Heiligenschein der Abstraktion begrenzt und in der deutschen Ideologie konstatieren Marx und Engels dann einfach nach der Auseinandersetzung mit Stirner, Feuerbach sagt den Menschen statt die wirklichen historischen Menschen. Das ist nicht die einzige Revision, die Marx gezwungen ist, vorzunehmen. Und später wird er eben auch von diesen Manuskripten der deutschen Ideologie sprechen als einer, Zitat, Abrechnung mit meinem ehemaligen philosophischen Gewissen, deshalb die Überschrift bei mir, Abrechnung. Der Text sankt Marx in die deutsche Ideologie, der übrigens genauso lang ist wie das ganze Buch von Stirner, sind 400 Seiten, ist zunächst auch eine Wiederholung des Stirnerschen Werks der Desillusionierung, und das möchte ich Ihnen ein bisschen erläutern. Stirner macht gegen Bruno Bauers Philosophie des Selbstbewusstseins geltend, ich zitiere, dem Kritiker gelingt es nicht, dem Denken die Bedeutung, letzte entscheidende Macht zu sein, abzunehmen. Diese Herabsetzung und Entheiligung des Denkens vermag die Kritik nicht herzustellen, weil sie selbst nur Priesterin des Denkens ist und über das Denken hinaus nicht sieht als die Sündflut. Auch das wiederholt Marx, für ihn wird in der deutschen Ideologie die letzte Instanz eben auch nicht mehr Vernunft, Bewusstsein, Denken heißt. In die letzte Instanz kommen andere Dinge nachher. Hatte Marx vor der Stirner-Lektüre noch propagiert, ich zitiere, unser Wahlspruch muss also sein, Reform des Bewusstseins nicht durch Dogmen, sondern durch Analyse des mystischen, sich selbst unklaren Bewusstseins, trete es nun religiös oder politisch auf, Zitat Ende, so heißt es nach der Stirner-Lektüre, Zitat bei Marx, diese Forderung, das Bewusstsein zu verändern, läuft auf die Forderung hinaus, das Bestehende anders zu interpretieren, das heißt, vermittels einer anderen Interpretation anzuerkennen. Also, sowohl für Stirner wie an Stirner anschließend für Marx und Engels ist Vernunft jetzt ohnmächtig. Ohnmächtig, vernünftige Verhältnisse herzustellen. Und diese desillusionierende Haltung dieser Skepsis gegenüber dem Sieg avantgardistischer Ideen ist den Kontrahenten gemeinsam und die Reaktion in dieser Atmosphäre, die steigernde Desillusionierung, ist nicht etwa Trauer, sondern eine Lust geradezu an den Gesten und Bildern der Depotenzierung der Vernunft. Stirners Auseinandersetzung mit jeder Art Philosophie und Marx Auseinandersetzung mit Stirner sind eben durchzogen von dem Bestreben, den Kontrahenten in der Depotenzierung zu überbieten und ihm seine Mittel immer als bloß gedankliche, das heißt Illusionäre, aus der Hand zu schlagen. Also das hört sich dann so an. Stirner schreibt, Idee folgte auf Idee, Prinzip auf Prinzip, System auf System und keines wusste den Widerspruch des weltlichen Menschen, des sogenannten Egoisten, auf die Dauer niederzuhalten. Beweist dies nicht, dass alle Ideen zu ohnmächtig waren, meinen ganzen Willen in sich aufzunehmen und ihm genug zu tun? Also für den notwendig zum Scheitern verurteilten idealistischen Standpunkt ist es Stürmer zufolge, wie er sagt, charakteristisch, dass, Zitat, alles ein frommer Wunsch, pium desiderium, das heißt ein Jenseits, ein Unerreichtes bleibt. So die allgemeine Seligkeit der Menschen, die sittliche Welt einer allgemeinen Liebe, der ewige Friede, das Aufhören des Egoismus und so weiter. Und wenn Sie die Texte der deutschen Ideologie lesen, werden Sie merken, dass Wunschdenken überhaupt eine der immer wiederkehrenden Kampfvokabeln von Marx und Engels gegen Stirner sind. Dieser Folge nämlich so die, der Vergleich, der ja den ganzen Text durchzieht, dieser Folge wie Sancho Panza, den Fantasien seines Herrn Don Quixote, der die Geschichte nach seinen frommen Wünschen vor sich gehen lässt, dem, was er in Büchern gelesen hat, nicht in der Wirklichkeit, und der daher scheitern muss. Diese Depotenzierung der Vernunft, der Ideen, ist begleitet von einer ja ganz unverhohlenen, aggressiven Schadenfreude gegenüber dem, der dem Denken noch etwas Macht zuschreibt. Vor der Stirner-Lektüre aus der Zeit stammt noch das berühmte Diktum von Marx, ich zitiere, ihr könnt die Philosophie nicht aufheben, ohne sie zu verwirklichen. Dann liest der Stirner, und die Sache wird anders, das Diktum fällt nämlich der stürmischen Polemik zum Opfer, ich zitiere, die geistlichen Menschen haben sich etwas in den Kopf gesetzt, was realisiert werden soll. Sie haben Begriffe von Liebe, Güte und dergleichen, die sie verwirklicht sehen müssen. Die Verwirklichung der Philosophie, die Herrschaft der Vernunft in den Verhältnissen der Individuen, das ist für Stirner ohnehin nur eine Zielvorstellung mit notwendigerweise terroristischen Konsequenzen. Zitat, soweit es von dir abhängt, können alle Menschen vernünftig sein, denn du hast nichts dagegen. Ja, soweit dein Denken reicht, kannst du vielleicht auch kein Hindernis entdecken. Mithin steht auch in deinem Denken der Sache nichts entgegen. Sie ist dir denkbar. Dieser Gedanke beherrscht die besessene Welt. Nun denn, die Möglichkeit ist nichts anderes als die Denkbarkeit. Und der grässlichen Denkbarkeit sind seither unzählige Opfer gefallen. Es war denkbar, dass die Menschen vernünftig werden können. Denkbar, dass sie sich für das Gute begeistern und sittlich werden. Denkbar, dass sie alle in den Schoß der Kirche sich flüchten. Denkbar, dass sie nicht staatsgefährliches Sinn sprechen und tun. Denkbar, dass sie gehorsame Untertanen sein könnten. Darum aber, weil es denkbar war, so lautete der Schluss, war es möglich. Und weil es den Menschen möglich war, hier liegt das Trügerische. Weil es mir denkbar ist es dem Menschen möglich. So sollten sie es sein. So war es ihr Beruf. Sie denken sich einstweilen ein Menschenideal, das einstweilen nur in ihren Gedanken wirklich ist, aber sie denken auch an die Möglichkeit seiner Ausführung. Aber ich und du, wir mögen zwar Leute sein, von denen sich ein Krummacher, also das ist einer der bekannten pietistischen Prediger der Zeit, von denen sich ein Krummacher denken kann, dass wir noch gute Christen werden könnten. Wenn er uns indes bearbeiten wollte, so würden wir ihm bald fühlbar machen, dass unsere Christlichkeit nur denkbar, sonst aber unmöglich ist. Er würde, grinste er uns fort und fort mit seinen zudringlichen Gedanken, seinem guten Glauben an, erfahren müssen, dass wir gar nicht zu werden brauchen, was wir nicht werden mögen. Vernunft, Recht, Menschenliebe und so weiter wird als der Menschen beruft, als Ziel ihres Trachtens ihnen vor Augen gestellt. Und was heißt vernünftig sein? Sich selbst vernehmen? Nein. Die Vernunft ist ein Buch voll Gesetze, die alle gegen den Egoismus gegeben sind. Zitat Ende. Soweit Stirner. Meine Damen und Herren, Sie merken, das ist ein harter Brocken. Marx, Konsequenz nach der Stirner-Lektüre, das Desiderat von der Verwirklichung der Philosophie ist in der deutschen Ideologie verschwunden. Hier heißt es nur noch, ich zitiere, man muss die Philosophie beiseite liegen lassen. Man muss aus ihr herausspringen und sich als ein gewöhnlicher Mensch an das Studium der Wirklichkeit geben. Zitat Ende, und auch diese Formulierung herausspringen. Der Sprung ist auch noch eine Wiederholung, eine Repetition stirnerscher Polemik, der geschrieben hatte, ich zitiere, ein Aufspringen schleudert den Alp der religiösen Welt von der Brust. Das heißt, die Lösung besteht jetzt nicht mehr in einer Verwirklichung der Philosophie, sondern, wie Stirner sagt, im Abbrechen der Philosophie. Ja, was Stirner Marx lehrte, das war die Notwendigkeit eines gravierenden Perspektivwechsels. Zitat: Unter Religion und Politik befindet sich der Mensch auf dem Standpunkt des Sollens. Er soll dies und das werden, soll so und so sein. Und mit diesem Postulat, diesem Gebot, tritt nicht nur jeder vor den anderen hin, sondern auch jeder vor sich selbst. Soweit Stirner, das Argument also. Wenn das Bewusstseinsphänomen begonnen wird, dann entsteht notwendigerweise eine Sackgasse, an deren Ende dann ein moralischer Imperativ steht. Diese Diagnose wiederholen Marx und Engels, für sie, ich zitiere, musste die deutsche Philosophie, weil sie nur vom Bewusstsein ausging, in Moralphilosophie verenden, wo dann die verschiedenen Heroen einen Hader um die wahre Moral führen. Zitat Ende Marx und Engels. Es geht also um einen Perspektivwechsel. Die Perspektive ist falsch. Und der Perspektivwechsel besteht darin, Bewusstseinsphänomene generell ihre Selbstständigkeit zu nehmen. Das meint in der Terminologie der Zeit, sie materialistisch zu fundieren. Stirner schreibt, ich zitiere, im Hegelschen Systeme wird immer so gesprochen, als dächte und handelte das Denken oder der denkende Geist, das heißt das personifizierte Denken, das Denken als Gespenst. Im kritischen Liberalismus, damit meint er Bruno Bauer, heißt es stets, die Kritik tue das und das. Oder auch das Selbstbewusstsein finde das und das. Das Denken sei von selbst tätig. Und dann fährt er fort, das Denken aber als Vorausgesetztes ist ein fixer Gedanke, ein Dogma. Und Marx wird dem zustimmen. Zitat Marx: Die Moral, Religion, Metaphysik und sonstige Ideologie und die ihnen entsprechenden Bewusstseinsformen behalten hiermit nicht länger den Schein der Selbstständigkeit. Auch der ehrwürdige Fluchtpunkt Wahrheit verliert seine Position. Zitat: Niemals hat die Wahrheit gesiegt, sondern stets war sie mein Mittel zum Siege. Die Wahrheit ist tot. Ein Buchstabe, ein Wort, ein Material, das ich verbrauchen kann. Alle Wahrheit für sich ist tot, ein Leichnam. Lebendig ist sie nur in derselben Weise, wie meine Lunge lebendig ist, nämlich in dem Maße meiner eigenen Lebendigkeit. Und dann schreibt er, die Wahrheit ist eine Kreatur. Und Marx hat diesen Perspektivwechsel ja in der hochberühmten Feuerbach-These reformuliert. Ich zitiere die Frage, ob dem menschlichen Denken gegenständliche Wahrheit zukomme, ist keine Frage der Theorie, sondern eine praktische Frage. In der Praxis muss der Mensch die Wahrheit, wie es Wirklichkeit und Macht, Diesseitigkeit seines Denkens beweisen. Ja, fassen wir ein bisschen zusammen. Der Einzige und sein Eigentum und die Manuskripte der deutschen Ideologie, das sind zwei Texte einer sich überbietenden Desillusionierungsstadt. Desillusionierung, das ist ein schmerzhaftes Unternehmen. Keine der Vorstellungen, die vor Wochen noch in der Gruppe als unzweifelhaft gegolten hatten, bleiben unberührt. Mit Stirner eröffnet sich für Marx eine sehr abschüssige Bahn. Der Mensch, die Gattung, die Wahrheit, die Liebe, die Gesellschaftlichkeit. Diese Begriffe haben, wie soll man sagen, ihre Unschuld verloren. Es sind ohne Phrasen geworden. Phrasen. Wohin geht die Reise? Allgemein kann man sagen, zunächst geht sie in Richtung auf einen verschärften Realismus. Dieser verschärfte Realismus erfasst materielle Gewalten. Das wäre der dritte Punkt, den dem ich jetzt komme, ins Auge empirische Gegebenheiten. Materielle Gewalten, die eben einfach nicht wegzudiskutieren sind, die ohne Sprache, ohne Bewusstsein einfach existieren. Gegebenheiten, die auf Grenzen hinweisen, die argumentativ nicht zu überschreiten sind. Das ist ja eine Gruppe, die nun schon einige Jahre zusammen diskutiert und alle möglichen Dinge in der Theorie aufgehoben hat. Es geht um Grenzen, die argumentativ nicht zu überschreiten sind. Was sind Grenzen einer Diskussion? Was sind die Grenzen einer Diskussion? Ich würde sagen, es ist materielle Gewalt, wie sie von Faktizität oder von brutaler Faktizität ausgeht. Und das wird der Ausgangspunkt. Materielle Gewalt, brutaler Faktizität, das ist der Punkt, bei dem zunächst Schirner und ihm folgend Marx und Engels landen werden. Beide landen bei einer Art von Materialismus, in dem von Wirklichkeiten in einem brutalen Realismus ausgegangen wird. Fakten, denen eine Macht zu eigen ist, die durch Worte, Regeln, Gedanken, Systeme einfach nicht aus der Welt zu schaffen sind, die man bei Sprache des Untergangs anerkennen muss. Es ist nun entscheidend, dass Stirner und Marx bei zwei unterschiedlichen materielle Instanzen, materielle Gewalten ankommen, vor denen man sich zu beugen hat. Stirner landet, so habe ich das formuliert, bei einem Materialismus des Selbst und Marx bei einem Materialismus der Verhältnisse, und man kann ergänzen ihre Geschichte. Bei Stirner heißt es ganz lapidar, ich zitiere, vor meinem Denken bin ich. Allein zum Denken wie zum Empfinden, also zum Abstrakten wie zum Sinnlichen brauche ich vor allen Dingen mich. Und zwar mich, diesen ganz bestimmten, mich, diesen einzigen. Also ein brutales Faktum, nicht der Mensch oder das Allgemeine, ich, so wie ich, als brutales Faktum existiert. Und er weist damit auch allen Ideen, allen Gedanken einen bestimmten sekundären Stellwert. Das heißt, Zitat Stirner, das Reich der Gedanken harret seiner Erlösung, damit es endlich eingehe in seinen Tod. Ich bin der Vernichter seines Bestandes, denn im Reiche des Schöpfers bildet es kein eigenes Reich, keinen Staat im Staate, sondern ein Geschöpf meiner schaffenden Gedankenlosigkeit. Ich denke Sie nochmal an das schöpferische Selbstbewusstsein bei Bruno Bauer, was dann der Motor der Geschichte ist. Bei Stirner sind wir bei einer ganz anderen Instanz gelandet, meine schaffende Gedankenlosigkeit, meine Laune, mein Vergessen, mein sozusagen, so wie ich als ein brutales Faktum mich verhalte. Der Ausgangspunkt ist eben materieller Natur, gedankenlos, das ist das Adjektiv, unnennbar, das ist das Adjektiv, stumm. Es ist die Faktizität des Einzigen. Er ist zum Ausgangspunkt, er ist der Ausgangspunkt, von dem nun alle Bewusstseinsproduktion überhaupt abhängt und von dem unmöglich abzusehen ist. Stirner schreibt, ich zitiere, an mir, dem Unnennbaren, zersplittert das Reich der Gedanken, des Denkens und des Geistes. An mir. Nicht an dem Menschen. Die Voraussetzungen, bei denen Marx landet und von denen er dann wieder anfängt weiterzuarbeiten, sind auch gedankenlos, stumm, durch Denken nicht zu verändern. Es sind, ich zitiere, wirkliche Voraussetzungen, von denen man nur in der Einbildung abstrahieren kann. Ausgangspunkt ist der, wie er sagt, stumme Zwang der Verhältnisse. Zitat. Es zeigt sich also schon von vornherein ein materialistischer Zusammenhang der Menschen untereinander, der durch ihre Bedürfnisse und die Weise der Produktion bedingt und so alt wie die Menschen selbst, ein Zusammenhang, der stets neue Formen annimmt und also eine Geschichte darbietet, auch ohne dass irgend noch ein religiöser Nonsens existierte, der die Menschen extra noch zusammenhalte. Zitat. Diese Voraussetzungen werden auch nicht in der Reflexion erzeugt, sie sind so Analytik Stirners materiellen Selbst.
Also stumme Zwang der Verhältnisse und brutale Faktizität des Einzigen, das sind die beiden materiellen Gewalten, die am Ende dieses Desillusionierungsprozesses stehen. Und daraus entwickeln sich natürlich unterschiedliche Formen der Kritik der Gesellschaft. Ein Typus Stirners Gesellschaftskritik, den ich Ihnen morgen erläutern werde, und die marxische Antwort darauf wird als Ergebnis dann einen anderen Marx haben, nämlich den Marx nach 1845, der dann relativ stabil bleiben wird. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.